Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland, Sai Ram. Heute hören Sie eine weitere Sendung aus der Reihe Lesungen, und zwar die 5. Folge der Serie Upanishad Vahini, Upanishaden, das Wissen vom Sein, von Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Wir setzen nun unsere heutige Lesung fort mit den letzten 3 Kapiteln der Upanishad Vahini. Die Aitareya Upanishad stellt die zentrale Aussage der Einheit des Atman mit dem Paramatman dar. Die Taittiriya Upanishad ermahnt sowohl den Aspiranten als auch den Lehrer, die Pflicht des Lernens und des Lehrens nicht zu vernachlässigen. Sie beschreibt die 5 Hüllen, welche das wahre Selbst umhüllen und dem Menschen eine Welt der Täuschung, Maya, vorgaukeln. Die Brahmanubhava Upanishad erläutert das Wissen um Brahman. Brahman ist eines ohne ein zweites. Alle Dinge sind Ausdrucksformen Brahmans.
Die Aitareya Upanishad ist Teil des Rigveda. Sie erstrahlt im Glanz von 6 Kapiteln, in denen das absolute atmische Prinzip beschrieben wird. Durch diese Upanishad wird dem Aspiranten die Schau des Atman als Folge der Auflösung von Täuschung und Unwissenheit möglich. In jedem Individuum zeigt sich der Atman durch die Erkenntnisorgane in der äußeren Welt. Das Wort Atman stammt von der Wurzel At, das unter anderem Ausdehnung, Einverleibung, Bewegung bedeutet. Also steht das Wort Atman für universelle Immanenz, allumfassende Einverleibung und ständige Bewegung. Das heißt, es bezeichnet das Brahman selbst. Im Wachzustand erfreut sich der Atman aller Erfahrungen. Im Traum lassen die Sinne der Wahrnehmung und des Handelns ihre Aktivitäten ruhen. Doch erschafft er seine eigenen Namen und Formen aufgrund der in der äußeren Welt gesammelten Erfahrungen und Eindrücke. Im Tiefschlaf ist er allgegenwärtig und nimmt seine ursprüngliche Form reiner Glückseligkeit an, ohne sich innen oder außen eines Dinges bewusst zu sein. Die Bedeutung der Welt entspricht der Erfahrung in den drei Seinszuständen. Aufgrund der offensichtlichen Begrenzungen von Zeit, Raum und Bedingung scheint auch der Atman bedingt und begrenzt zu sein. Doch das ist nicht seine wahre Natur. Er ist ohne Ende, ohne Anfang, ohne Wandel. Er weiß alles, kann alles vollbringen, hat keine Eigenschaften. Er ist ewig, unbefleckt, bewusst, frei. Er ist ohne ein zweites. Er ist einzigartig, ganz, ohne Teile. Die äußere Welt wird durch direkte Wahrnehmung und Ähnliches erkannt. Deshalb ist alles, was als dieses oder jenes hervorgehoben oder durch einen Namen oder eine Form bezeichnet werden kann, in der Idee der Schöpfung schon enthalten. Schöpfung ist eine Handlung, ein Ergebnis. Was war vor der Handlung? Vor diesem war nur der Atman. Jagat oder die Welt ist ein Erzeugnis, das latent vorhanden war und erst später offenkundig wurde. Im latenten Zustand war sie verborgen im Atman. Als der Wunsch, sich zu vervielfältigen, entstand, erschien die Mannigfaltigkeit der Namen und all diese Vielfalt wurde sichtbar. Durch die Sinne wahrnehmbar zu sein, das ist der Prüfstein der Manifestation. Der Name ist im Wesentlichen Klang, der sich als Wort manifestiert. Wenn jemand sagt, dies ist Ranga, also nachdem der Laut erzeugt wurde, wendet sich der Zuhörer der genannten Person zu und erkennt sie als Ranga. Das Wort und seine Bedeutung können nicht voneinander getrennt werden. Beide existierten vor der Schöpfung nicht. Deshalb waren der Atman und die unmanifestierte Welt für die Intelligenz und die Welt, die sie erschafft, nicht erreichbar. Nach der Schöpfung kann alles durch Worte und Bedeutung erfasst werden, da Name und Form die Essenz von allem wurden. Das Nicht-Duale, das war und ist und sein wird, ist der Atman, die vielfache Manifestation der Vielfalt, die sich in Name und Form zeigt, ist die Welt. Doch im Grunde gibt es nur eine einzigartige Substanz. Der eine Ozean zeigt sich als Schaum, Tropfen, Welle und Woge. Und so ließ auch die Schöpfung die offenkundige Vielfalt aus dem unwandelbaren Einen entstehen. Vielfalt beruht auf Kurzsichtigkeit, auf Unwissenheit. Es gibt keinen Grund für die Annahme, dass es neben dem Atman eine zweite Wesenheit gibt. Die Unwissenheit, die Kurzsichtigkeit, die Täuschung sind nichts als das Ergebnis des Willens des Atman. Sie sind nicht etwas vom Atman Getrenntes. Stärke ist nicht getrennt von einem starken Menschen, nicht wahr? Der Atman ist frei von allen Merkmalen. Er wird ausdrücklich als nur eine bezeichnet. Doch wird nicht so schnell klar, dass all dies eines ist. Die Vorstellung gleicht dem als Schlange erscheinenden Seil oder der in die Irre führenden Fata Morgana. Auch der Atman täuscht uns in der Form der Welt. Alles ist das Spiel des Zauberers, gelenkt vom Willen des Absoluten. Das Seil ist die erste Ursache für das Bild der Schlange, zu dem das Seil wird. Der Atman ist außerhalb der Reichweite der Sinne. Er hat weder Glieder noch einen Körper. Nur die Erklärung, dass alles eine unwirkliche Illusion ist, kann den Kritiker zufriedenstellen, der fragt, wie die Welt aus dem Atman, der nur reines Bewusstsein ist, hervorgehen kann. Alles ist Atman, auch Maya, die Illusion der Vielfalt. Maya ist so stark, dass sie die Ausführung von Handlungen durch Werkzeuge wie Sinnesorgane bewirkt. Dann wird behauptet, dass es unser Wille und unsere Kraft waren, die diese Handlung vollbracht haben, obwohl es die Illusion ist, die vom Atman, der die Tat ausführte, manifestiert wurde. Die so geschaffene Welt ist ohne Bewusstsein und muss deshalb wie ein Gerät behandelt werden. Wie kann eine Maschine, nachdem sie produziert und aufgestellt wurde, ohne Mechaniker oder Maschinist arbeiten? Also erschuf der Herr den Virat Purusha aus den 5 Elementen und stattete ihn mit Kopf und Gliedern aus. Wie die Tonfigur, die der Töpfer aus dem von ihm ausgegrabenen Ton macht, wurde der Virat Purusha aus den 5 Elementen geschaffen. Aus den Gliedern jener ersten Person wurden die Weltenhüter geschaffen. Dann wurden die Sinne voneinander getrennt und einer geeigneten Gottheit zugeordnet. Zuvorderst das Gesicht und der Mund mit dem Feuer, Agni, als der Gottheit für die Sprache, der Funktion des Mundes. Dann die Nase, die Augen. So entstanden die Sinne und die ihnen zugeordneten Gottheiten. Diese Gottheiten behüten die Sinne und sorgen dafür, dass sie angemessen funktionieren. Das äußere Erscheinungsbild des Auges, der Nase und des Ohres mag in Ordnung sein. Doch ohne die Hilfe der verantwortlichen Gottheit können sie ihre Aufgabe nicht erfüllen. Die Kuh und das Pferd wurden aus den Wassern gemacht und den Göttern dargebracht. Doch waren diese noch nicht zufrieden. Als Antwort auf ihre Gebete wurde deshalb der Mensch Purusha geschaffen, der dem Göttlichen ähnlich war. Da dieser Mensch Unterscheidungsvermögen besaß, waren die Götter erfreut. Alle Körper, außer dem menschlichen, sind nur Werkzeuge, um die Früchte des Handelns zu erleben. Der menschliche Körper ist das einzige Mittel zur Befreiung. Nachdem der Herr in den Körper eingegangen ist, wird er der Herrscher des Zusammenspiels von Sinnen und Geist mit der äußeren Welt. Wie ein Schauspieler nimmt er Kontakt mit der äußeren Welt auf und erlebt die Lektionen früherer Geburten. In der Gegenwart des Herrn vollführt die Tänzerin Buddhi ihren Tanz und bewegt sich im Rhythmus der Sinne von einem Gegenstand zum anderen. So durchdringt der Herr alles in der Gestalt der individuellen Seele. Der Paramatman hat in der begrenzten Form der individuellen Seele drei Wohnsitze: das Auge, die Kehle und das Herz. Die Augen haben einen besonderen Glanz, wenn die Erkenntnis Brahmans erlangt oder auch nur angestrebt wird. Das kann jeder sehen. Hat der Mensch das Wissen seiner Realität erlangt, kann er vielleicht nicht beschreiben, dass es neben dem Atmen nichts gibt. Doch wird er wissen, dass Brahman selbst als all dies erscheint. Wer tief in die Einheit von Jivin und Brahman eintaucht, entdeckt sicherlich das Ziel des Lebens. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Stadien des Wachens, Träumens und des Tiefschlafs haben keine Beziehung zum Atmen. Sie befassen sich nur mit dem Physischen, die Sinne betreffenden Ursachen und Wirkungen. Jeder Mensch hat zwei Körper, den eigenen und den der Nachkommen. Die Pflichten des Studierens, Lehrens, Rezitierens und anderer Aufgaben werden zum Zeitpunkt des Sterbens vom Vater an den Sohn weitergegeben und werden vom Sohn stellvertretend für den Vater ausgeführt. Dann verlässt der Vater den Körper und nimmt einen anderen an, der den Handlungen und Neigungen, die in diesem Leben entwickelt und gepflegt wurden, mehr entspricht. Das ist die dritte Geburt des Vaters. Die ersten drei Mantren sprechen von der physischen und der spirituellen Geburt von diesen beiden. Nun kommt eine dritte hinzu, das Weiterbestehen im Sohn. Der Seher Vamadeva verstand das eigene Wesen auf diese Weise und wurde frei vom unaufhörlichen Wandel der gegenständlichen Welt. Brahma Vidya, das höchste Wissen, ist Thema der Taittiriya Upanishad. Sie besteht aus drei Teilen: Shikshavali, Anandavali oder Brahmavali und Bhriguvali. Die Shikshavali befasst sich mit Themen, die nicht im Widerspruch zum rituellen Handeln, Karman, stehen, und mit jenen Formen der Gottesverehrung, Upasana, die mit Handeln verbunden sind. Karman und Upasana führen zur Herrschaft über sich selbst. Doch ist allein durch sie die vollständige Auflösung des Kreislaufs von Geburt und Tod nicht möglich. Upasana geht mit Verlangen einher, und so kann es, wie das Handeln, nicht zur Befreiung führen. Dieser ganze Kreislauf, Samsara, beruht auf Unwissenheit, Ajnana. Die Folge ist Bindung. Wenn also die Unwissenheit beseitigt wird, löst sich die Bindung, und das Ergebnis ist Befreiung. Ajnana existiert, besteht, aufgrund natürlicher Ursachen. Diese Unwissenheit, der Same, aus dem Samsara entsteht, kann nur durch die Erkenntnis des Absoluten beseitigt werden. Es gibt keine andere Methode. Alles, was eine Ursache hat, eine Folge ist, ist kurzlebig. Das geht aus den Heiligen Schriften hervor und wird durch Erfahrung und Logik bestätigt. Die Schriften berichten von Suchern, die selbst höhere Regionen wie den Himmel aufgaben, in denen diejenigen, die die vorgeschriebenen Riten durchführen, aufsteigen können. Denn Befreiung kann von denen, die dort wohnen, nicht erlangt werden. Himmel und Hölle sind das Ergebnis von Handlungen. Sie wurden erschaffen und können daher nicht unvergänglich sein. Sie sind bedingt durch Geburt, Wachstum, Verfall und Tod. Sie bestehen nicht von Anfang an. Sie wurden geschaffen. Davor gab es sie nicht. Das, was einst nicht war und später nicht sein wird, existiert selbst in der Gegenwart im Grunde nicht. Die Früchte des Handelns haben auch diese Eigenschaft und können deshalb keine ewige Freude schenken. Wie sehr man sich auch bemühen mag, Akasha kann heute nicht erschaffen werden. Nichts kann das neu hervorbringen, was schon besteht. Befreiung, Moksha, existiert, ist offensichtlich vorhanden und kann durch keine Handlung neu geschaffen werden. In dem Moment, in dem die Unwissenheit, die die Erfahrung der Befreiung verhindert, verschwindet, in dem Moment bist du befreit und du erkennst deine Wirklichkeit. Du bist frei von Bindungen. Vor diesem Augenblick warst du schon frei, doch glaubtest du, du seist gebunden und verhieltest dich, als seist du gebunden. Wie kannst du dich von dem Gedanken, gebunden zu sein, frei machen? Indem du den Lehren der Veden voll Vertrauen lauscht. Nur so kann sich die Unwissenheit auflösen. Dies ist die Aufgabe, der sich die Brahmavali in dieser Upanishad widmet. Es liegt in der Natur der Dinge, dass Unwissenheit die Menschen dazu veranlasst, nach einer Fülle von Früchten zu streben, die sie durch Handeln zu gewinnen hoffen. Wenn sie feststellen, dass diese sie nur stärker binden, anstatt sie zu befreien, werden sie mutlos. Es ist schwer, dieses Verlangen nach den Ergebnissen aufzugeben, obwohl dieser schreckliche Fluss von Wachstum und Verfall die Menschen vor Furcht erzittern lässt. In der Taittiriya Upanishad sind dem Brahman mit Bedacht die drei Begriffe Wahrheit, Weisheit und Unendlichkeit beigefügt. Sie erklären seine Eigenschaften. Es sind drei unterschiedliche Begriffe, die Eigenschaften bezeichnen, durch die das eine von allen anderen unterschieden werden kann. Das eine Brahman von anderen Formen Brahmans, die nicht diese Eigenschaften besitzen. Das heißt, Brahman darf nicht mit etwas verwechselt werden, das nicht Wahrheit, Weisheit und Unendlichkeit ist. Alles durch Zeit, Raum und Objekthaftigkeit Begrenzte ist Jada, Materie, und offensichtlich von Brahman verschieden. Die Eigenschaften Wahrheit, Weisheit und Unendlichkeit helfen, das wahre Brahman von verwandten Erscheinungen zu unterscheiden und zu trennen. Wenn einem Ding eine Form zugeordnet ist und diese Form unverändert ist, dann wird es als Wahrheit bezeichnet. Unterliegt die Form Veränderungen, dann ist es Unwahrheit. Veränderungen sind das Merkmal von Unwahrheit. Das Fehlen von Veränderungen ist ein Zeichen von Wahrheit. Brahman ist Wahrheit. Das heißt, es kennt keinen Wandel. Es ist unvergänglich, unberührt von der Zeit. Alles, was nicht Brahman ist, das heißt die Welt, unterliegt dem Wandel. Alle Objekte sind dem dreifachen Erkenntnisprozess unterworfen, dem Erkannten, dem Erkennenden und der Erkenntnis. Daher spricht man vom Intellekt, Buddhi, als der Höhle, in der sich der dreifache Prozess abspielt. Im Taittiriya Brahmana, wie auch in dieser Upanishad, wird Dharma ausführlich erläutert. Es gibt drei Arten von Dharma: erwünschtes, bewirkendes und ewiges Dharma. Die heiligen Schriften geben selten die Anweisung zu handeln. Dazu besteht keine Notwendigkeit, denn Handeln liegt in der Natur der Menschen. Verlangen ist die Ursache dieses Handelns und der Mensch erntet die entsprechenden Früchte. Die Schriften lehren vielmehr, wie man dieses natürliche Tätigsein so ausrichtet, dass man wünschenswerte Ergebnisse erhält. Die Taittiriya Upanishad ermahnt, die Pflicht des Lernens und Lehrens nicht zu vernachlässigen. Weiche nicht vom Wahren und von der Wahrheit ab, sagt sie. Sich vom Wahren abzuwenden, von Dharma, dem Wohl und Wohlergehen, von den Pflichten gegenüber den Göttern und den Ahnen, ist nicht richtig. Behandle die Mutter als Gott. Nur Arbeiten, die ohne Makel sind, sollten ausgeführt werden, keine anderen. Dies lehrt die Upanishad. Hören, Nachdenken und Konzentration sind die drei Schritte zur Erkenntnis. Das Hören bezieht sich auf die Veden, die voll Glauben verehrt und mit Hilfe eines Gurus aufgenommen werden müssen. So gelangt man zur Erkenntnis dessen, das nicht erkannt werden kann. Manana oder Nachdenken ist die Übung, die in der Bhrigu-Vali gelehrt wird. Durch diesen Vorgang kann die Erkenntnis der Einheit von Brahman und Atman im Denken und Fühlen verankert werden. Konzentration hilft, die Aufmerksamkeit vollständig auf das so verankerte Prinzip zu richten. In der Brahma-Vali und der Bhrigu-Vali wird Brahma-Vidya, die Disziplin, die die Erkenntnis Brahmans schenkt, erläutert. Die Brahma-Vali lehrt, die Bhrigu-Vali beweist aufgrund von Erfahrung. Bhrigu, der Sohn des Varuna, erklärt seinem Vater, dass Brahman Nahrung, Lebenskraft, die Sinne, der Geist, Sprache und so weiter sei. Doch da der Sohn bald lernt, dass diese nicht Brahman sind, verkündet er, dass Brahman das ist, aus dem sie entstehen und durch das sie existieren und wirken. Zuerst glaubte er, dass Nahrung Brahman sei, da alle Wesen durch Nahrung leben. Doch später erkennt er, dass Brahman viel umfassender ist. Er bittet um direkte Belehrung über das Wirkliche, über Brahman. Daraufhin wird ihm gesagt, dass Buße Brahman sei. Denn dadurch werde Brahman die Wirklichkeit erkannt. Er entdeckt durch Tapas, dass höchstes Wissen Brahman ist. Denn es ist dieses Wissen, in dem die Wesen geboren werden und durch das sie leben. So wird verkündet, dass von allen Disziplinen und Wissensgebieten Brahma-Vidya das Heiligste und Geheimste ist. Nahrung darf nicht verachtet werden. Das sollten die Weisen geloben. Alle Lebenskräfte sind Nahrung. Der physische Körper ist das Geschenk der Nahrung. Die Lebenskraft hat den Körper als Gefährt. Deshalb sollte die Nahrung nicht geringschätzig behandelt werden. Das sollte sich jeder vornehmen. Flüssigkeit wird in Verbindung mit Feuer im Magen zu Nahrung. Im Wasser, das als Regen zur Erde fällt, ist das Feuer des Blitzes gegenwärtig. Wer also fest gegründet in der Herrlichkeit des Wassers ist, ist sich der Herrlichkeit der Nahrung bewusst und bereit, sie zu verehren. Nahrung ist der Guru, denn sie führt den Menschen zur Erkenntnis von Brahman. Sie sollte deshalb niemals respektlos behandelt werden. Dies muss der Sucher wie ein Gelübde einhalten. Da der physische Körper eine Umwandlung von Nahrung ist, hat er eine Nahrungshülle. Die Lebenskräfte bilden eine andere Hülle. In der geistigen Hülle wird zwischen gut und schlecht, richtig und falsch unterschieden. Wird mit einer bestimmten Absicht ein Schritt beschlossen, so ist dies die Funktion der Erkenntnishülle. Erlebt man die Freude des Erfolgs, so ist dies Ausdruck der Hülle der Glückseligkeit. Um den Blick dafür zu schärfen, dass du Brahman bist und nicht der Körper und so weiter, ist die Hülle der Lebenskraft das erste Instrument. Sie ist subtil und getrennt und verschieden vom Körper. Sie wird vom Luftelement aktiviert und vollständig von ihm erfüllt. Sie durchdringt und umfasst die gesamte Nahrungshülle. Man kann sagen, dass die Hülle der Lebenskraft die Seele der Nahrungshülle ist. Denn die Hülle der Lebenskraft bewirkt ihr Funktionieren, von Kopf bis Fuß. Die Nahrungshülle kann ohne die Hülle der Lebenskraft nicht überleben. Prana ist die treibende Kraft. Denkt man darüber nach, dass der Pranamaya der Atman der Hülle der Glückseligkeit ist, so wird sich die Vorstellung, der Körper sei das Selbst, auflösen. Man geht vom Grobstofflichen zum Feinstofflichen. Prana gleicht dem geschmolzenen Metall im Schmelztiegel. Durch Entschlossenheit kann die Hülle der Lebenskraft erfahren werden. Prana zeigt sich in der Form des Atems. Für die Hülle der Gedanken und Gefühle sind der Yajurveda das Haupt, der Rigveda der rechte Flügel, Samaveda der linke Flügel, die Brahmanas die Seele und der Atharvaveda der Schweif. Die Mantren des Yajurveda werden häufig bei Opferriten gebraucht. Mit ihnen wird die Nahrung rituell im Opferfeuer übergeben. Deshalb wird er als das Haupt betrachtet. Der Klang der Opferformeln erzeugt Schwingungen, die segensreich sind. Das ist der Grund für die Wichtigkeit, die diesem wie auch den anderen Veden beigemessen wird. So werden alle Mantren die Ursache für geistige Veränderungen. Diese wiederum lassen die Herrlichkeit des Atman erstrahlen. Deshalb gehören die Veden und das Mysterium ihrer heiligen Laute zu der Wissenschaft des Atman und erhalten so ewigen Wert und ewige Gültigkeit. Der Atharva-Veda handelt von unterschiedlichen Riten, durch die man sich von bösen Mächten und Krankheiten befreien kann. Daher wird er als der Schweif bezeichnet. Die so beschriebene Hülle verschmilzt mit der Hülle der Erkenntnis und später mit der Hülle der Glückseligkeit. Schließlich geht der Sucher auch darüber hinaus und gelangt in das Reich des reinen Seins, Sat. Die Schriften verkünden, Brahman ist eines ohne ein zweites. Das heißt, es gibt nichts außer Brahman. Unter allen Umständen, zu allen Zeiten und überall existiert nur Brahman. Am Anfang gab es nur Sat, das Sein, und sonst nichts, erklärt die Chandogya Upanishad. Die Mandukya Upanishad bezeichnet es als Frieden, Güte und Einheit. Nur das Entstandene, das Manifestierte, kann sich als zwei zeigen. Die Dinge, die gesehen werden, unterscheiden sich voneinander und von dem, der sie sieht. Zudem ist das Gesehene das Ergebnis der Vorlieben und Abneigungen des Sehenden, seiner Fantasie und Gefühle, seiner Impulse und Neigungen. Es sind die zwei, die Angst verursachen. Wenn man selbst der Zuhörer, der Sehende, der Handelnde, der Genießende ist, wie kann da Angst entstehen? Betrachte deinen Zustand, wenn du schläfst. Die äußere Welt ist nicht vorhanden. Du bist mit dir alleine. Du befindest dich in dem Zustand des Einer ohne ein Zweites. Die Kontemplation dieses Einen und die Verehrung dieses Einen, die zu der Erkenntnis der Zweitlosigkeit führen, schenken dir diese Erfahrung. Dieses Eine ist wie die Lebenskraft allem immanent. Es ist das Chit, das Geheimnis allen Bewusstseins, aller Tätigkeit, aller Bewegung. Sein, Sat, Bewusstsein, Chit, Glückseligkeit, Ananda, Vollkommenheit, Paripurna, Ewigkeit, Nitya. Mit diesen fünf Eigenschaften wird Brahman beschrieben. Sat ist unberührt von der Zeit. Chit erhält und offenbart sich selbst und alles andere. Ananda erzeugt das wahrhaft Wünschenswerte. Paripurna kennt keinen Makel, keine Beeinträchtigung, keinen Verfall und keine Niederlage. Nitya ist das, was durch die Begrenzungen von Raum, Zeit und Objektwerdung nicht beeinträchtigt wird. Im Lichte dieses Wissens um Brahman ist die Welt eine Fata Morgana, vorübergehend, unwirklich, durch Erkenntnis widerlegt. Die Welt ist nur ein anderer Name für Dinge, die gesehen, gehört und so weiter werden. Doch du, der Jivin, der Seher, bist sein Bewusstsein Glückseligkeit, Sat Chit Ananda, bist Brahman. Denke stets daran. Sei überzeugt von diesem Wissen. Meditiere über das Om, das beste Symbol. Sei dir von diesem Augenblick an bewusst, dass du der Atman bist. Wenn sich der Nebel der Unwissenheit auflöst, zeigt sich der Atman in jedem in seinem natürlichen Glanz. Dann erkennst du, dass du einer Fata Morgana im Wüstensand gefolgt bist, dass du Dinge für wirklich gehalten hast, die einen Anfang und deshalb auch ein Ende haben. Der Geist wird durch Anhaftung gebunden, wenn er bei einem Ding verweilt, es begehrt oder ablehnt. Um von dieser Bindung frei zu werden, muss man den Geist lehren, nicht bei einem Ding zu verweilen, es zu begehren oder abzulehnen. Es ist der Geist, der bindet und der befreit. Wird er von Rajas, dem aktiven Prinzip, dominiert, wird er leicht das Opfer von Anhaftung. Herrscht Sattva, Ausgeglichenheit, vor, kann er Freiheit erlangen. Wer glaubt, eins mit dem physischen Körper zu sein, folgt fieberhaft den Vergnügungen, die die Sinne schenken. Verlangen ist die Folge der Identifikation mit dem physischen Körper. Gib sie auf, und das Verlangen gibt dich auf. Freude und Leid sind wie richtig und falsch. Sie müssen transzendiert werden. Zuneigung und Abneigung sind von der gleichen Art wie die inneren Instrumente des Menschen. Sie gehören nicht zu dem Lebenden, der mit ihnen lebt, zu dem Jivin oder dem Atman, der wahren Wirklichkeit des Menschen. Der Atman ist immer rein, immer frei von Anhaftung, denn es gibt kein zweites, an das er sich binden könnte. Du solltest folgenden Yoga praktizieren. Beobachte die Bewegungen des Geistes wie ein Zeuge. Mache dich frei von Entschlüssen, ja sogar von Entscheidungen für oder gegen etwas. Halte den Geist und seine Wanderungen stets unter Kontrolle. Durch das Praktizieren von Yoga geht die Individualseele im höchsten Selbst auf. Das Ziel ist das Verschmelzen der beiden, dann endet alles Leid. Wer stets voll Glauben Yoga praktiziert und von unerschütterlicher Nichtanhaftung angespornt wird, wird sicherlich den Sieg erringen. Das Chit in Sat Chit Ananda bedeutet Vijnana, das höchste Wissen, das vollkommenen Gleichmut und Reinheit schenkt. Ja, es ist in der Tat Atma Gnana, das jeder Mensch erleben kann. Im Allgemeinen versteht man unter Vijnana die Wissenschaften, aber in Wirklichkeit bedeutet es höhere Weisheit. In der Verkörperung dieser Weisheit haben weder Neigungen noch Wünsche, die zu Handlungen führen, Platz. Wünsche verunreinigen den Geist. Wünsche führen zu Handlungen. Handlungen hinterlassen eine Narbe, einen Eindruck im Geist. Sei alleine mit dir selbst. Dann kann der Geist negiert werden. Aus diesem Grunde ziehen sich Yogis in Höhlen zurück. Die Vasanas oder Neigungen lassen sich in zwei Kategorien einteilen: in nützliche und schädliche. Die segenbringenden Neigungen tragen zur Befreiung bei. Wiederholung des Namens Gottes, Meditation, gute Werke, Nächstenliebe, Gerechtigkeit, selbstloses Dienen, Mut, Mitgefühl, das alles ist nützlich. Die schädlichen Neigungen, Ärger, Grausamkeit, Gier, Sinnenlust und Egoismus müssen mit Hilfe der nützlichen ausgerottet werden. Wie der Dorn, mit dem ein Dorn aus dem Fuß entfernt wurde, danach weggeworfen wird, so müssen schließlich auch die nützlichen Vasanas, mit denen die schädlichen Vasanas überwunden wurden, aufgegeben werden. Die guten Neigungen sind das Ergebnis von Anziehung und führen zu weiterer Bindung, die vielleicht während vieler Leben fortdauert. Auch der zu Lebzeiten Befreite muss die nützlichen Neigungen überwinden. Für ihn sollten sie wie ein verkohltes Seil sein, das nicht mehr binden kann. Tatsächlich wird die gesamte Gruppe der schädlichen Neigungen in dem Augenblick verbrannt, in dem der Atman geschaut wird. Der Befreite wird sich weder zu einem Wesen noch einem Ding hingezogen oder daran gebunden fühlen. Wo die Sonne untergeht, legt er sich zur Ruhe nieder. Er bewegt sich unbekannt und unerkannt unter dem Menschen, will nicht erkannt werden, vermeidet es vielmehr, erkannt zu werden. Die Freude, die erlebt wird, wenn der Sehende und das Gesehene eins sind, wird als die des vierten Bewusstseinszustandes Turiya beschrieben. Nach dieser Erfahrung sieht man den Atman überall. Verweilt man stets beim Atman und seiner Wirklichkeit, so fällt die Bindung an die Welt von einem ab. Diese Übung darf nicht unterbrochen werden. Der wahre Sucher muss mit Hilfe all seiner Fähigkeiten den Geist von den Angelegenheiten der Welt und den Gegenständen, die die Sinne anlocken, abwenden und auf das alleinige Ziel der Erkenntnis Brahmans konzentrieren. Aus Trägheit entstandene Beschlüsse bringen Leid. Aus Klarheit entstandene Entschlüsse fördern die Rechtschaffenheit und unterstützen die Gesellschaft und den Einzelnen. Die aus der Leidenschaft stammenden Entschlüsse stürzen den Menschen in die Fluten der Welt. Gib alle drei auf, dann erwirbst du das Recht, der Ehre des Wissens, um Brahman teilhaftig zu werden. Brahman ist von unermesslicher Tiefe. Wie kann es von diesem kleinen Geist gemessen und erfasst werden? Es ist nicht in Kategorien beschreibbar, es ist unteilbar, jenseits des Begrifflichen. Es mit den Sinnen erfassen zu wollen, ist unmöglich. Das Brahman, von dem der Vedanta sagt, dass es nur als nicht dieses, neti, neti bezeichnet werden kann, bin ich selbst. Das Brahman in der Höhle meines Herzens ist meine Wirklichkeit. Ich bin das Brahman, das die Sucher erkennen wollen und das sie auch tatsächlich erkennen. Brahman ist das, was übrig bleibt, wenn man den Körper, das Denken und Fühlen, die Lebenskraft, das Gehirn und alles andere wegnimmt. Dieses Wissen kann durch die Disziplin der Negierung erlangt werden. Wenn der Schleier, der die Seele verhüllt, beiseite geschoben wird, zeigt sich, dass der Jivin Paramatman oder Parabrahman das höchste Selbst ist. Das individuelle Selbst ist identisch mit dem höchsten Selbst. Ich bezieht sich auf die Wirklichkeit, auf Sein, Bewusstsein, Glückseligkeit. Sat Chit Ananda. Nur die Unwissenheit gebraucht das Ich, um den Körper zu benennen. Diese Unwissenheit und diese falsche Identifikation sind die Ursache für die ständige Wiederkehr von Freude und Leid. Benutze deshalb den Begriff Ich mit Unterscheidungsvermögen und nur, um deine göttliche Wirklichkeit auszudrücken. So wirst du das Wissen vom Selbst erlangen. Um den Atman als deine Wirklichkeit erleben zu können, sind Beherrschung der Sinne, das Aufgeben physischer Bindungen und Wahrhaftigkeit sehr wichtig. Das Brahman ist Brihaspati, der als Schöpfer des Wortes die Intelligenz aktiviert, der Geist des Geistes, das Ohr des Ohres, das Auge des Auges, dasjenige, das das Selbstleuchtende erleuchtet. Sein Glanz ist das Licht, von dem alles andere ausgeht. Es ist der tragende und nährende Grund. Im Geist ist Brahman Weisheit, Manas und Buddhi durchdringen die Sinne. Ohne Brahman können weder Manas noch Buddhi funktionieren. So wie Zucker im Zuckerrohrsaft und Süße im Zucker enthalten ist, ist das höchste Selbst, Paramatman, stets in der Schöpfung gegenwärtig. Es ist der innerste Kern aller Wesen. Es ist überall, immer in allem. Es hat keine Form. Atman ist ohne Körper. Er ist der Bewohner der Purusha. Nur wenn man die Bindung an den Körper aufgibt und den Geist und die Intelligenz läutert, kann man mit der eigenen Wahrheit verschmelzen und ewige Glückseligkeit, höchsten Frieden und reinste Weisheit erlangen. Nur so kann der Mensch frei werden von der Bindung an den Kreislauf von Geburt und Tod. Wie bewandert ein Mensch auch sein mag, wenn er sich mit dem Körper identifiziert, muss er dennoch als Narr bezeichnet werden. Dagegen wird ein Mensch, der fest in dem Glauben ruht, dass er sein Bewusstsein Glückseligkeit ist, zu Gott selbst. Identifiziere nicht die Seele mit dem grobstofflichen Körper aus Fleisch und Knochen, aber auch nicht mit dem feinstofflichen oder dem kausalen. Der Atman darf nur mit dem Paramatman identifiziert werden. Nur dann kann immerwährende Glückseligkeit entstehen. Freude und Leid, gut und schlecht, gehören in das Reich des Denkens, nicht zu dir. Du bist weder der Handelnde noch der, der sich an den Früchten des Handelns erfreut. Du bist immer frei. Tugend ist Recht, Laster ist Unrecht. Sie sind Erzeugnisse des Geistes, Fäden, die das Herz binden. Wenn der Mensch diese hohe Wahrheit erfährt, wird er von beiden frei und schaut die Wirklichkeit. So wie die Seidenraupe sich in dem Kokon, den sie um sich spinnt, verstrickt und gefangen wird, so spinnt auch der Mensch einen Kokon aus Wünschen um sich und leidet. Der Atman ist immer unverstrickt. Er ist nicht gebunden an den Kreislauf von Geburt und Tod. Sein Wesen ist Reinheit, Ganzheit, Freude, Weisheit. Wo Ego ist, da ist Bindung. Wo kein Ich ist, da herrscht Freiheit. Das Ich ist die wahre Fessel. Auf dem Pfad des Suchers nach dem Wissen vom Selbst liegen drei Hindernisse. Das Hindernis der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Diese müssen überwunden werden. Der zu Lebzeiten Befreite kümmert sich nicht um sie. Er ist über die Entscheidung in sehr Gesehenes und Sehen hinausgegangen und hat erkannt, dass die Unterscheidung künstlich, ein Produkt des Geistes war. Hast du erst einmal die dreifache Täuschung überwunden, erlebst du Brahman in allen Dingen, zu allen Zeiten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten die fünfte und letzte Folge unserer Sendereihe Upanishad Vahini – Das Wissen vom Sein. Das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland verabschiedet sich für heute. Produktion und Text Inge Sadai. Durch die Sendung führte Dagmar Oelkers. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Om Sai Ram.
Ekam evatvitiyam soham satchidanandam soham satyam shivam sundaram soham. Oh. Sundaram.